Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Heute ausnahmsweise ein bisschen früher auch bei euch im Podcatcher, denn ja, am Nachmittag spielt ja schon wieder Deutschland. Es geht ja schon wieder bei den Olympischen Spielen. Und das größte Top dieses Montags, das größte Top dieser Woche, das größte Top dieses Monats, dieses Jahres, wahrscheinlich des kompletten Eishockey-Lebens, das ich habe, ist, dass Bernd Schwicker gerade in Mailand angekommen ist.
Fantastisch. Guten Tag allerseits.
Buongiorno.
Buongiorno.
Und hast das Langenscheid-Lexikon eigentlich mit dabei? Wie waren so deine Ziele, Italienisch zu lernen vor diesen Olympischen Spielen?
Relativ überschaubar, möchte ich sagen. Natürlich hat man diese Klassiker drauf. Also klar, man kann sich auch was zu essen bestellen. Man kann ja, nein, 1, 2, 3, danke, bitte sagen. Aber dann hört es auch relativ auf. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil hier spricht wirklich jede Person, mit der ich bisher im Kontakt war, Englisch.
Ja? Das ist gut. Ja. Und das kannst du ja, oder? Englisch?
Ja. Ja, ich bin jetzt kein Native Speaker, sag ich mal, aber ich komme schon über die Runden.
Ja, sofort, die Grundsachen kannst du. Buongiorno, Pizza, ja. Bira, Bira.
Ich sammle ja Pucks, ne? Und ich dachte mir natürlich auch, ich muss mir auch den Turnierpuck hier kaufen. Und also erstmal die Preise, da machen wir aber nochmal in den nächsten Tagen was zu. Die Preise in den Fanshops sind wieder eine absolute Unverschämtheit. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, egal, komm, ich kaufe den Puck. Gehe dann gestern in diesen Official Fanshop und sage dann irgendwas, ja, gibt's ja auch den Puck? Also natürlich auf Englisch, Hockeypuck gesagt. Und der Typ guckt mich an, als hätte ich, weiß ich nicht, gefragt, ob ich sein Haus anzünden darf. So, hä? Ich so, Hockeypuck, Puck. Er guckt mich an, und dann fiel mir ein, ich war vor, glaube ich, 10 Jahren mal beim Eishockey in Italien. Und dann, damals hatte ich auch schon das Problem. Und dann hat der Mensch mir gesagt, was Puck auf Italienisch heißt.
Il Pucco.
Viel geiler, das fiel mir dann ein. Und dann habe ich das Wort gesagt und dann sagt er, oh, nee, haben wir nicht. Und jetzt sagst du mir, was Puck auf Italienisch heißt.
Weiß ich nicht, tatsächlich, keine Ahnung.
Das schönste Wort, was man im Eishockey vorstellen kann, Dischetti.
Ah, Dischetti.
Dischetti. Ja. Aber wir hatten leider kein Dischetti da. Muss ich heute über einen anderen Fanshop gehen, ob es einen kleinen Dischetti gibt.
Ja. Nicht schlecht. Und sag mal, ist das da Marmor hinter dir eigentlich in deiner Bude oder was?
Ist das ja. Ich bin in Rom gerade. Ich fliege dann jeden Morgen ein.
Im Vatikan, Haus der droht er.
Natürlich, als ehemaliger Messina residiere ich natürlich im Vatikan, das ist ja völlig klar.
So, komm, lass auf Eishockey schauen und wir machen das jetzt so bei diesen Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Natürlich ist da ein großer Fokus auf die Olympischen Spiele mit dabei, ist ja klar. Wir wollen natürlich trotzdem auch hier immer wieder auch über das sprechen, was sonst noch im Eishockey passiert. Trotzdem, man kriegt natürlich über diesen Feed auch die nächsten Tage viele, viele Podcasts immer nach den Deutschlandspielen. Vor dem Männerturnier jetzt natürlich noch, das ja startet dann jetzt auch erste Eistraining, so hast schon gesagt. Vielleicht auch mal ein bisschen was zu Merchandising und natürlich auch Exklusiv-Episoden. Nur noch mal kurz, damit da alle auch auf der richtigen Seite sind. Ich habe es jetzt tatsächlich, diesen Exklusiv-Content, nochmal an die E-Mail-Adressen rausgeschickt, die ihr hinterlegt habt bei Startnext. Also da kommen jetzt E-Mails und da muss es wirklich jetzt klappen. Also auf die E-Mail-Adresse, die ihr hinterlegt habt bei Startnext, kriegt ihr jetzt auch immer Updates, wenn wir neue Texte haben, neue Episoden im Podcast, die exklusiv sind. Dann habt ihr direkte Links eben zu diesen Inhalten und dann könnt ihr das anhören bzw. lesen. Und supporten könnt ihr uns natürlich weiter über startnext.com/olympia-2026. Übertrifft bis jetzt alle unsere Erwartungen, kann gerne noch weitergehen. Natürlich, absolut. Weil wir merkt auch hier jeden Tag Vollgas geben, auch für euch.
Total, vielen Dank nochmal dafür.
Dann fangen wir mit Deutschland an, würde ich sagen, und dann nehmen wir das komplette Wochenende, das lange Wochenende, auch mit dem Auftaktspiel gegen Schweden noch mit dazu, die Tops und Flops. Also natürlich ist das Auftaktspiel, das 1:4 gegen Schweden, ein Flop, nachdem Schweden ja jetzt gestern auch gegen Frankreich gewonnen hat, ist klar, Deutschland kann nicht mehr Erster werden in der Gruppe, also schafft es nicht, im Viertelfinale Kanada oder den USA aus dem Weg zu gehen. Es ist noch nicht mal klar, ob sie fürs Viertelfinale qualifiziert sind. Wir müssen auch sagen, Schweden ist die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe, aber das Auftaktspiel war nicht gut. Dazu war aber dann die Reaktion gut, also top dann auf jeden Fall das zweite Spiel gegen Japan mit dem 5:2-Sieg. Also Licht und Schatten bei Deutschland in den ersten beiden Partien.
Ja, und was mir besonders gut gefallen hat, war der Zug zum Tor im zweiten Spiel. Und das musste auch sein, im ersten Spiel war das ja so gut wie gar nicht vorhanden. Klar, lag natürlich auch daran, dass die Schweden sehr, sehr kompakt verteidigt haben und sehr, sehr viel schon in der Entstehung verhindert haben. Aber du hast gesehen, die Deutschen haben wirklich eine gute Reaktion gezeigt und haben auch wirklich ihre Taktik geändert. Das haben wir direkt beim ersten Tor gesehen gegen Japan, wo auf einmal Daria Gleisler mit nach vorne zieht. Und natürlich ist es hin und wieder mal so, dass Verteidigerinnen und Verteidiger auch vor dem gegnerischen Tor auftauchen. Aber aus so einer normalen Spielsituation hätten, glaube ich, die Japanerinnen nicht wirklich damit gerechnet. Und es hat wirklich zum Erfolg geführt, weil Gleisner hat nicht nur selber das 1-0 gemacht, sondern auch andere Tore sind dadurch gefallen, dass immer mal wieder eine Verteidigerin so voll vorne reingezogen ist vor das Tor und dafür Unruhe gestiftet hat. Und das war dann ein taktischer Kniff von Jeff McLeod, der wirklich mal aufgegangen ist.
Genau, sie spielen sonst auch so und Gleisner ist auch bekannt dafür, dass sie viel dann auch vor das Tor geht. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Blocken auch vor dem Tor war einfach auch eine Vorgabe gegen die körperlich von der Körpergröße und vom Gewicht der auch unterlegenen Japanerinnen, da zu sagen, okay, da brauchen wir unsere großen Spielerinnen, die vors Tor ziehen und dann eben auch eine Spielerin wegblocken. Das war bei Gleisners Tor eben so und dann auch beim Tor von Emily Nix, als sie da die Gegenspielerin einfach weggeblockt hat.
Das also ist ein richtig schönes Tor, ne?
Genau, super. Also es waren auch wirklich tolle Tore dabei. Ja, der Antritt von Emily Nix, aber auch Selina Haider, die da mit einer Hand beim fünften Tor nochmal zurückgelegt hat auf Laura Kluge. Insgesamt die erste Reihe Kluge 4 Punkte gemacht, die sitzt auch unter den Topscorerinnen, das Turniertor und 3 Vorlagen. Hadraschek 2-mal getroffen und dazu eine Vorlage. Nix Tor und Vorlage. Gleisner hat getroffen, wenn wir den ersten Block dann eben da noch mit dazu nehmen, mit Gleisner und Haag. Haag Tor und Vorlage. Also das war gut und es war eben auch eine Top-Reaktion auf diese echt bittere Niederlage gegen Schweden. Man muss ja auch sagen, immerhin hat Deutschland gegen Japan in der Vorbereitung noch verloren, ohne Abstreiter Jupp Smith und ohne Kluge, also die 3 PWHL-Spielerinnen. Aber es war zuletzt immer knapp, auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft hat man mit 0-1 verloren. Und insofern war das mit dem 5-2 absolut verdient in der Höhe auch eine gute Reaktion. Trotzdem.
Und auch in der Art und Weise muss man sagen, also dass es da nach einem halben Spiel 5-0 steht, das hätte ich jetzt so nicht erwartet.
Ne? Ja, genau. Aber gegen Schweden, muss auch sagen, hat ein bisschen was gefehlt und man hat vor allem auch gesehen, dass die Schweden halt weg sind auch im Ranking, dass die besser sind. Ich sag, dass Schweden möglicherweise sogar um Medaillen spielt. Bin sehr gespannt, wie die sich im Viertelfinale präsentieren. Das ist eine super Mannschaft.
Ja, und wo wir gerade über den Slot gesprochen haben, der ist natürlich auch ein Problem, wenn wir auf den eigenen Slot gucken, ne? Weil wenn wir sehen, wie die Gegentore gefallen sind gegen die Schwedin oder eigentlich auch gegen die Japanerin, ne? Also du hast insgesamt jetzt 6 Gegentore kassiert und dafür sind 4 durch Nachschüsse oder Abfälsche aus dem Slot passiert, ne? Also so positiv das ist, was von dem gegnerischen Tor passiert, so negativ ist es das, was von dem eigenen Tor passiert.
Schauen wir grundsätzlich auf die Konstellation in dieser Gruppe, in der deutschen Gruppe. Da die Schweden eben mit 3 Siegen, 14-2 Tore nach dem 4-1 gegen Deutschland, 6-1 gegen Italien, 4-0 gegen Frankreich, sind schon im Viertelfinale, wahrscheinlich auch Gruppenerster. Also Japan müsste jetzt beide Spiele heute gegen Italien und dann morgen das direkte Duell gegen Schweden gewinnen, um vorbeizuziehen.
Ganz kurz, also wenn ihr euch die Tabelle anguckt, dann denkt ihr, Deutschland kann auch noch auf 9 Punkte kommen. Ja, aber es geht auch dann um den direkten Vergleich. Genau. Also erster Platz ist definitiv weg für Deutschland. Ja.
Thea Johansson bei Schweden, Topscorerin und beste Torschützin des Turniers, 4 Tore, 1 Vorlage. Sie sind nicht nur spielerisch gut, die Schwedinnen, sie spielen auch wirklich hart und Präsenz vor dem Tor. Hjalmarsson, die hat schon ein paar echt harte Hits ausgeteilt. Ljungblom mit diesen 2 Toren aus dem Slot gegen Deutschland, gute Präsenz vor dem gegnerischen Tor. Und eine, die mir besonders gut gefällt, ist Mira Jung-Orka, diese erst 20 Verteidigerin, Offensivverteidigerin, super Skating, super Übersicht, also toll, wie die spielt.
Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Flop. Das sind bisher die Finninnen. Ne? Man muss natürlich das einordnen, denn das ist ja der Norovirus. Wir sprachen schon drüber, ihr habt es bestimmt überall gelesen, in der die halbe Mannschaft flach liegt oder noch mehr als die halbe Mannschaft. Das erste Spiel in Kanada ist ja schon abgesagt worden. Dann gab es 0-5 gegen die USA. Jetzt kann man natürlich sagen, ja komm, gegen die Amerikanerin kannst du halt verlieren, auch mit 5 Toren Abstand. 11-49 Schüsse sind dann doch ein bisschen viel. Aber wir müssen es halt alles einordnen, weil erstens fehlten da Spielerinnen und zweitens war der Rest noch sehr, sehr geschwächt. Also, dass sie sich überhaupt da aufs Eis gestellt haben und den Amerikanerinnen so halbwegs Paroli geboten hat, war dann natürlich irgendwie positiv. Aber insgesamt Finnland nachts so gesehen 2 Spieltage. Gut, ein Spiel haben sie nicht gemacht, aber noch kein einziges Tor gemacht. Und dann, ja, 0 Punkte ist natürlich nicht ganz so toll.
Ja, 0-5 USA, 0-2 gegen Tschechien, gegen die USA auch 11-49 Schüsse. Man muss auch sagen, hätten die Tschechinnen jetzt gestern am Sonntag das Spiel gegen Finnland nicht gewonnen, wären sie ein Flop gewesen, ja, weil sie zwar, klar, kann man auch wieder sagen, das direkte Duell gegen die USA, 1-5, kannst du verlieren, aber dann vor allem diese Niederlage gegen die Schweiz, ne? 3-4
nach Penalty schießen.
War ein super geiles Spiel, war ein absolutes Top von der Qualität her, aber die Tschechinnen haben 3-1 geführt, haben diese Führung dann noch hergegeben und dann 4-3 verloren und die Tschechinnen so vom Selbstverständnis sind sie Kandidatinnen für die Bronzemedaille und da mischt jetzt auf einmal auch wieder die Schweiz mit, möglicherweise um Bronze.
Ja, also ich würde ganz was für diese Penalty schießen sagen, das ist ja auch bisschen verrückt gewesen, dass die ersten 3 Schüsse der Schweizerin alle drin waren, also was habe ich auch selten erlebt, aber wenn du die Schweizer ansprichst, also richtig starkes Spiel gemacht, es stand zwar 1-3, Anfang letztes Drittel, aber auch im zweiten Drittel waren die Schweizerinnen ja schon die bessere Mannschaft, gewinnen dann am Ende 4-3 nach Penalty-Schießen und es sind eben nicht nur Alina Müller und Lara Steiner, klar, die sind überragend, sobald die aufs Eis gehen, merkst du das richtig, jetzt kommt eine neue Qualität rein, aber du hast noch Ivana Wey und die ist gerade 20 Jahre alt, wenn wir sehen, wie die dieses 2-3 von Müller vorbereitet hat, das war ja eh so ein schönes Power Powerplay, mit diesem Tic-Tac-Toe-Play, das wäre wirklich richtig, richtig stark. Plus sie hat ihre beiden Penalties verwandelt. Also bei den Schweizerinnen kommt echt was nach. Ne?
Ja, genau. Und da hast du Wei und dann hast du noch weitere 6 Spielerinnen, die 20 oder jünger sind. Also das ist eine neue Generation und die profitiert auch sicherlich von dieser starken Schweizer Liga. Klar. Immer die Möglichkeit natürlich in dem Alter dann auch ans College zu gehen, in die NCAA. Aber du weißt, wenn du in der Schweiz bleiben willst, hast du gerade in Zug, in Bern, in Zürich, in Davos, hast du halt einfach auch gute Bedingungen, kannst da auch Eishockey spielen. Und das zahlt sich für die Schweizerinnen jetzt aus. Schon jetzt, muss man sagen, weil die Liga jetzt in den letzten Jahren wirklich explosionsartig gewachsen ist. Aber auch diese 19-20-Jährigen profitieren davon. Man muss aber auch sagen, das zweite Spiel hat dann die Schweiz 0-4 gegen Kanada verloren. Und 6-55 Schüsse. Unglaublich, dass sie nur ein Gegentor im 5 gegen 5 kassiert haben. Ja, sonst dreimal Powerplay für Kanada, aber 6-55 Schüsse. Und ist das schon wieder ein Flop, dass Kanada und die USA einfach so weit weg sind und bis jetzt alles wegdominieren und alles deutlich gewinnen mit 4-5 Toren Abstand mindestens und eigentlich auch noch Chancen haben, das noch deutlicher zu gewinnen? Ist das ein Flop?
Ja, es ist ein Flop, weil du ja eigentlich denkst, dass in vielen Ländern es eine Entwicklung gibt, aber natürlich gibt es die größte Entwicklung nach wie vor in Kanada und den USA und wie überlegen die sind. Ja, also eigentlich kannst du ja jetzt schon sagen, komm, spielt das Finale, der Rest guckt dann, wer irgendwie die Bronzemedaille gewinnt. Ja. Ne? Aber nochmal ganz kurz zu dem Spiel von Kanada gegen Tschechien, Entschuldigung, gegen die Schweiz, ja, klar, am Ende haben die Kanadierinnen das relativ souverän gewonnen, aber ich finde, wir müssen in dem Zusammenhang auch nochmal ein Wort verlieren über Saskia Maurer. Also was die da gehalten hat in dem Spiel. Wie gesagt, nur ein Gegentor bei 5 gegen 5, das war schon wirklich vom Feinsten. Also die Kanadierinnen waren ja zwischendurch echt ein bisschen frustriert, obwohl sie das Spiel so komplett dominiert haben und dann ja irgendwann auch führten. Aber eigentlich hätten sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt erwartet, dass es dann irgendwie schon 4-5-0 steht. Aber stand halt ganz lange nur 1-0, weil Saskia Maurer wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat. Wahrscheinlich die beste Torwartleistung in diesem Turnier bisher. Sie hat immerhin 51 Paraden gezeigt an dem Tag.
Und sie ist ja eigentlich die Backup-Torhüterin der Schweiz. Ja. Andrea Brändli hat bis jetzt noch nicht gespielt. Auch da haben wir gehört, dass die Schweizerinnen einen Norovirus-Fall haben in der Mannschaft. Maurer war jetzt die Torhüterin in den ersten beiden Spielen, hat schon gegen Tschechien stark gehalten und natürlich vor allem gegen Kanada damit im sehr guten Auftritt. Und da muss man andersrum wieder sagen, die US-Amerikanerinnen machen in der Offensive bis jetzt den besseren Eindruck im Vergleich zu Kanada, weil wir müssen immer schauen, wie schlagen sie sich auch. Genau, effizienter. 5-1 gegen Tschechien, 5-0 gegen Finnland, also 10-1 Tore in den ersten beiden Spielen. Super herausgespielt, auch die Tore und die Chancenverwertung viel besser als bei den Kanadierinnen. Hillary Knight stellen wir da mal raus, weil sie halt ihre 5. Olympischen Spiele spielt und jetzt bei 14 Olympiatoren insgesamt steht. Das ist eingestellter Rekord für die USA. Natalie Darwitz und Katie King haben den bis jetzt gehalten. Übrigens der insgesamte Rekord steht bei 18 Toren. Hayley Wickenheiser, Marie-Philippe Poulin bei 17. Also die kann Wickenheiser heute Abend gegen Tschechien einholen. Bei den Punkten ist es krass. Wickenheiser 51 Punkte. Platz 1 und Poulin 36, also 15 Punkte weniger. Und das vor dieser nach dieser großen Karriere von Poulin, muss man sagen, dass damals, als Wickenheiser gespielt hat, die Ergebnisse halt noch deutlicher waren.
Genau, da waren die Unterschiede halt noch krasser, ne, weil es ja überhaupt keine anderen Teil so professionellen Strukturen in anderen Ländern gab. Willst du mal über den Flop reden? Frankreich, ne? Also wenn wir sehen, wie die Französinnen gespielt haben, auch beim Deutschland-Cup, das haben sie ja nur 2-3 gegen Deutschland nach Penaltyschießen verloren, ne? Und jetzt 3 Spiele gemacht, alles verloren. Also wenn die Französinnen heute gegen Deutschland nichts holen, dann ist das Turnier für die schon vorbei und das ist schon eine Enttäuschung.
Ja, also die sind ja, haben die rechnerisch noch eine Chance, ne? Die können noch 3 auf 3 Punkte kommen, die sind ja schon raus, ne? Die haben alle 3 Spiele verloren, genau. Aber das Turnier ist so oder so vorbei. Turnier ist so vorbei, ist das letzte Spiel heute für Frankreich. Und also gegen Deutschland haben sie ja sogar geführt. Bis kurz vor Schluss 2-1, da hat also Laura Kluge, ne? Genau, Laura Kluge das Tor 65 Sekunden vor dem Ende gemacht zum 2-2 und dann eben im Penaltyschießen gewonnen. Und bei diesem Deutschlandcup haben Aura, Le Scanon und Barbie Ratti gefehlt, also eine komplette Reihe. Die spielen jetzt auch so zusammen, die ist bei Olympia mit dabei. Aber Frankreich zeigt offensiv relativ wenig und hat vor allem sehr überraschend das Auftaktspiel mit 1-4 gegen Italien verloren. Und das war dann bis jetzt die größte Überraschung, für mich zumindest, dass Italien da so dominiert, ja nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Schüsse, 3-mal so viele Schüsse wie die Französinnen. Und insgesamt muss man sagen, geiles Turnier bis jetzt von Italien mit der Chance tatsächlich auch das Viertelfinale zu erreichen.
Total. Und du siehst ja auch, wie das Publikum das honoriert. Ne? Du hattest ungefähr 10.000 Zuschauer bei den beiden Spielen. Natürlich kannst du sagen, komm, olympisches Heimturnier, da gucken dann natürlich viel mehr Leute zu. Aber dass ein italienisches Frauen-Eishockeyspiel mehr als 10.000 Zuschauer hat, das ist jetzt auch nicht so absolut alltäglich. Aber du merkst, diese Mannschaft hat einfach alle mitgerissen. Also wenn man allein danach die Ehrenrunde sieht, gab ja diverse Videos davon, wie die ganze Halle steht und diese Mannschaft feiert. Das könnte denen doch nochmal einen Schub geben.
Ja, und dieses 4-2-1 gegen Frankreich am ersten Spieltag war der erste Sieg überhaupt bei Olympischen Spielen für Italien. Die waren ja vor 20 Jahren schon mal dabei, eben auch als Gastgeberinnen qualifiziert, damals in Turin. Da haben sie deutliche Niederlagen kassiert. Da waren sie Achter und damit Letzter. Damals waren 8 Mannschaften dabei. 4 Niederlagen mit 1:43 Toren. Im Spiel um Platz 7 haben sie damals 0:11 gegen die Schweiz verloren. Einzige Torschützin Sabina Florian, damals 1:5 gegen Russland. Ja, und jetzt haben sie eben schon die 4 Tore geschossen gegen Frankreich, haben sich ja gut aus der Fähre gezogen. Im zweiten Spiel natürlich dann auch gegen die Schwedinnen, haben das zwar verloren 1:6, aber das erste Drittel war echt ganz gut, da haben sie ganz gut mitgehalten. Da hat man gesehen, okay, da fehlt es noch ein bisschen. Aber jetzt spielen sie heute gegen Japan Mittag. Ich würde sagen, da sind sie nicht chancenlos und vielleicht gibt es dann ja sogar nochmal ein richtig heißes Duell. Also das ist auf jeden Fall heiß, aber mit großer Bedeutung morgen dann gegen Deutschland. Und da
genau, da könnten die Italienerinnen sogar ins Viertelfinale einziehen. Genau. Also das wäre natürlich was. Ne? So, jetzt haben wir sehr viel über die Frauen gesprochen. Ihr dachtet, was ist mit den Männern? Ja, da kommen wir noch zu, weil das Turnier beginnt ja erst am Mittwoch, aber zumindest sind alle NHL-Spieler jetzt da. Ich war auch genau am Flughafen, als die NHL-Flieger ankamen. Da liefen sie dann alle rum. Und ja, da war natürlich so ein ziemlicher Hype. Da waren die Slowaken irgendwie mit dem Kamerateam. Dann kamen da die Kanadier. Dann sind mir noch Philipp Gruber und Nico Sturm über den Weg gelaufen. Aus der Ecke kamen irgendwie die verschlafenen Dänen. Also Herr Eller sah nicht ganz so fit aus, muss ich sagen. Wobei die natürlich alle nicht ganz so fit aussagen nach dem langen Flug. Aber keine Sorge, Leute, um das Männerturnier kümmern wir uns ab dem Mittwoch. Ne? Weil heute ist natürlich nochmal ein großes Training bei allen. Die Kanadier sind ja gestern Abend schon komplett aufs Eis gegangen und die Deutschen gehen heute zum ersten Mal mit allem Mann aufs Eis. Heute Nachmittag und dann ja, werden wir euch natürlich versorgen mit Stimmen und natürlich auch so mit Eindrücken von diesem ersten Training von der besten deutschen Mannschaft, die jemals ein Eis betreten wird.
Bernardo Schwicarato aus Rom angereist und alle anderen kommen aus Nordamerika.
Schmeißt den Disketti aufs Eis und guckt, was passiert.
Drop the puck. Giocare! Okay. Und jetzt schauen wir in die DEL2. Denn wir sind ja bei den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes und da war nicht nur Olympia, denn die zweite Liga Deutschland, die zieht ja durch und Krefeld zieht durch. Nicht mehr ganz so souverän wie zuletzt, aber holt sich zumindest einen Sieg im Topspiel gegen Rosenheim. 4:3 nach Verlängerung.
Und damit ist das Playoff-Ticket klar. Und in der DEL2 bedeutet Playoff ja Top 6. Also Krefeld ist jetzt schon im Viertelfinale. Ist ja nicht ganz überraschend, wenn man sieht, wie die Pinguine da vorne wegmarschiert sind. Aber jetzt doch mehr als knapp 10 Spieltage vor dem Ende. Ist das schon echt nicht schlecht. Und Max Newton hat auch einen ganz guten Tag. Hat nämlich seinen 60. Punkt diese Saison schon gemacht. Aber wir müssen auch nach unten gucken. Denn Freiburg, was ist denn da los? 6-5 in Bietigheim, 5-2 gegen Kaufbeuren. Das war jetzt der 4. Sieg in Folge. Und damit ist Freiburg auf Platz 11 geklettert. Ich meine, wie haben wir Anfang der Saison über die gesprochen? Ja, die werden da ganz unten landen, zusammen mit Kaufbeuren. Da geht es eigentlich jetzt schon nur noch darum, wer vielleicht da sich ein paar Punkte von einem anderen absetzt, um dann mit einer Führung in die Playdown-Serie zu gehen. Aber hey, Freiburg ist doch 2 Punkte von den Playoffs weg. Wenn das so weitergeht, dann schaffen die es sogar noch. Und wenn wir mal sehen, was da am Wochenende alles los war. Also da waren diverse Spieler, die haben so viel gepunktet, wie teilweise andere für die ganzen Saison punkten oder wochenlang nicht punkten. Also Ero Elo, 5 Tore am Wochenende gemacht, hat insgesamt jetzt 25, aber Mann des Wochenendes war, glaube ich, Nicolas Linsenmeier. Der hat nämlich in beiden Spielen jeweils 4 Vorlagen gemacht, also da reden wir über 8 Vorlagen an einem Wochenende, nicht ganz so verkehrt. Fabian Indestedt, häufiger schon drüber gesprochen, war auch ganz nett, 2 Tore, 3 Vorlagen. Und dann Lyndon McCullum, wir sprachen letztens schon über ihn, der ja nachverpflichtet wurde, auch mal wieder 2 Tore, 2 Vorlagen am Wochenende, steht jetzt nach 5 Spielen insgesamt schon bei 7 Punkten. Also die Nachverpflichtung hat sich auf jeden Fall mal gelohnt für die Freiburger.
Freiburg zieht da von hinten weg. Das gelingt Kaufbeuren nicht. Also wieder 2 Niederlagen und zwar
mit. Weil die ziehen weg, aber in die falsche Richtung.
Ja, genau. 10 Gegentore auch. 2:5 gegen die Lausitzer Füchse und eben 2:5 gegen Freiburg. 4 Niederlagen in Folge sind es jetzt für Kaufbeuren. Insgesamt 35 Niederlagen in 43 Spielen und 140 Gegentore, also fast 170 Gegentore, fast 4 pro Spiel sind das. Heißt also 19 Punkte jetzt Vorsprung auf den Vorletzten. Und wir wissen ja, in den Playdowns, wenn du 20 oder mehr Rückstand hast, dann gehst du mit einer 0:2, mit einem 0:2 Rückstand in die Serie. 10, und das wäre dann in der entscheidenden Serie.
Sieg, ne? Genau. Das sind ja quasi schon 2. Also ganz ehrlich, ist Kaufbeuren schon abgestiegen? Weil, also die werden den letzten Platz nicht mehr verlassen. Und wenn es so weitergeht, dann steigt das ja wirklich noch über 20. Und wenn du mit 0:2 in die Serien reingehst, hast du ja eigentlich kaum noch eine Chance, oder?
Ja, da musst du 4-1 die Serie gewinnen.
Ja.
Ja, das sehe ich auch nicht, aber mal schauen. Ne? Wir haben schon viel gesehen in den Playoffs und vielleicht auch in den Playdowns.
Klar, wer weiß, ob da auf einmal so jetzt erst recht Geist entsteht und alle auf einmal wieder. Vielleicht kommen auch mal Verletzte zurück, das darf man auch nicht vergessen, dass Kaufmann sehr, sehr verletzungsgeplagt ist die ganze Saison über. Aber auch sonst funktioniert da relativ wenig. Und jetzt schon 19 Punkte Rückstand auf den Vorletzten. Das ist echt ein bisschen sehr, sehr viel. Gucken wir nochmal auf Tops. Es gab nämlich diverse Leute und diverse Teams, die richtig abgegangen sind am Wochenende. Kassel ist auch so ein bisschen neben Freiburg das Team der Stunde. 4 Siege in Folge, am Wochenende 5-0 in Weiden, dann am Sonntag ein 4-3 Comeback-Sieg in der Verlängerung gegen die DEG. Valenti und Braun jeweils mit 4 Punkten. Ravensburg auch 4 Punkte in Folge, hat nämlich in Krefeld gewonnen am Freitag. Und ich sage mal so, ich würde mich nicht ganz wundern, wenn Ravensburg am Ende dann doch wieder ganz, ganz weit kommt und vielleicht sogar den Titel holt. Ne? Gab dann noch ein 5-4 gegen Bietigheim. Kollege Russell war wieder ganz nett drauf. Ne? 3 Tore, 2 Vorlagen, insgesamt jetzt 31 Saisontore.
Dann haben wir noch von den Einzelspielern Brad Camp, Bietigheim, 4 Tore, 3 Vorlagen am Wochenende. Kevin Ohrendorz, 4 Tore am Wochenende, 5 Tore in den letzten 3 Spielen. Vorher waren es 3 in 30 und jetzt macht er 5
alleine
in 3.
Gestern genauso viele Tore gemacht wie in seinen ersten 30 Saisonspielen.
Ja. Und die Lausitzer Füchse müssen wir noch ansprechen, oder? Mit 2 Siegen, jeweils 5 Tore, 5-2 gegen Kaufbeuren, 5-2 gegen Weiden, 3 Siege in Folge, wieder Siebter. Nur 1 Punkt von den Top 6, von den Viertelfinalplätzen entfernt. Lennart Nilek, 6 Punkte am Wochenende, 2 Tore und 4 Vorlagen. Und wenn wir darüber sprechen, dass Freiburg wieder in Top 10, in die Richtung Top 10 drängt, dann müssen wir auch sagen, dass Krimitschau droht, da rauszufallen, weil sie jetzt auch 4-mal in Folge verloren haben. 2-4 Rosenheim, 2-4 Bad Nauheim. Nur noch 2 Punkte Vorsprung auf den 11. auf Freiburg.
Ja, und dann natürlich Weiden. Also gab in letzter Zeit da genug Unruhe, Preiserhöhung, Trainerrauswurf, alles Mögliche. Aber jetzt scheint auch nicht mehr so richtig viel zu funktionieren. Was auf dem Eis passiert, 0-5 gegen Kassel. Gut, das kann dir jetzt auch mal passieren, weil Kassel da wirklich gut drauf ist und ein Top-Team ist. Aber dann nochmal 3-5 gegen Lausitz, sind also wieder 10 Gegentore an einem Wochenende. Jetzt 4 Niederlagen in Folge. Und jetzt ist Weiden nur noch Vorletzter. Klar, wenn Freiburg steigt, muss irgendjemand anders runtergehen. Aber Weiden, ja, war jetzt für mich auch nicht unbedingt ein Titelkandidat. Aber Vorletzter, das war bestimmt nicht der Anspruch. Also da ist auf mehreren Ebenen gerade richtig Theater in Weiden.
Wo auch Theater ist, und damit sind wir nochmal eine Liga weiter unten, ist in Heilbronn. Was war denn los beim Spiel gegen Stuttgart? Also völlig crazy, Spiel unterbrochen, weil die Fans dann halt auch Münzen aufs Eis geworfen haben beim Spiel von 1-6, beim Stand von 1-6 von Heilbronn gegen Stuttgart. Und dann haben die beiden Goalies sich einen Spaß draus gemacht. Also die Uhr lief dann weiter und die Spieler haben sich so die Scheibe ein bisschen zugepasst. Und dann haben die beiden Goalies Nick Vierecke bei Stuttgart und auf der anderen Seite Franz Jokinen bei Heilbronn ja gegenseitig ins Tor geschossen. Also das war völlig crazy, oder?
Ja, irgendwie auch unwürdig, oder? Also, ja, es ist witzig, man kann lustig drüber reden und die Videos, die wirken irgendwie ein bisschen absurd, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist immer noch eine Profiliga, ne? Die Oberliga, ich fand es ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Gucken wir mal nach Dengendorf, das ist ja auch Oberliga Süd und dort sind das die Jackson 2, die natürlich durchdrehen.
Oh.
Also, das sind ja Zwillinge, Dylan Jackson und Ty Jackson und die haben beim 6-2 gegen Lindau bisschen Tore gemacht. Also Dylan hat einen Hattrick gemacht und der Zwillingsbruder Ty hat 2 Tore gemacht und ich habe mir dann extra mal die Zahlen von Dylan Jackson angeguckt. Ich dachte, oh, ein Hattrick, gucken wir mal, was der so macht. Der Kollege hat 45 Saisonspiele gemacht. Gut, das ist jetzt keine Überraschung, da kann er nichts für, das ist der Spielplan. Aber er hat in diesen 45 Spielen 48 Tore und 50 Assists. Das heißt, der Mann ist fast bei 100 Punkten nach 45 Spielen.
Die müssen Don Jackson noch holen als Trainer.
Ja, das wäre da was.
Dann sind es zwar immer noch nicht die Jackson 5, aber zumindest mal die Jackson 3. Und Don Jackson zählt ja auch für 3 mit seinen Erfolgen.
Natürlich.
Wenn wir in den Norden schauen, dann haben die Hannover Indians das Derby gegen die Scorpions mit 4-1 gewonnen. Das ist natürlich ein Top, aber am Freitag haben sie das andere Topspiel in Tilburg mit 2-6 verloren. Deswegen haben wir jetzt an der Tabellenspitze in der Oberliga Nord eine sehr spannende Konstellation mit den Scorpions 88 Punkte, Tilburg 84 und die Indians 83. Also 2 Mannschaften aus Hannover da vorne mit dabei und eine aus Holland zwischendrin.
Ja, und dann gab es ja noch ganz, ganz viele Junioren- oder U-Länderspiele, die erzählen wir euch jetzt nicht alle Ergebnisse, aber gehen wir so ganz schnell durch. Die U19 hat einen Sieg geholt bei dem Fünferturnier in Finnland. Also U19 ist ja quasi, das war jetzt die Mannschaft von Tobi Abschreit, das ist ja eigentlich die U20, aber jüngerer Jahrgang, deswegen haben sie die mal U19 genannt. Und war natürlich Top-Gegner, ne? Du hast gespielt gegen Finnland, gegen Tschechien, gegen die Schweiz und War das auch Schweden? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall gab es einen Sieg bei dem Turnier, immerhin am Sonntag zum Abschluss ein 3:2 gegen die Schweiz. Das ist ja ganz ordentlich. Die U18 hat ein Turnier in der Slowakei gehabt, hat auch nur ein Spiel davon gewonnen. Deutlich besser lief es für die U17. Die hat nämlich 3 Spiele gegen die Slowakei gemacht und alle 3 gewonnen. Und am Sonntag gab es zum Abschluss ein 6:2 und das gab es 4 Tore von Finn Ludwig, der spielt in Freiburg. Ist gerade mal 16 Jahre alt, aber hat sogar schon DL2 Spiele gemacht. Das könnte auch einer für die Zukunft sein. Und zum Abschluss noch die U16, die hatte ein Dreierturnier zugegeben gegen nicht so ganz starke Gegner wie die anderen, aber hat immerhin 2 Spiele davon gewonnen. Zum Abschluss gab es ein 6:0 gegen Österreich.
Ja, ich habe es gerade mal geschaut, du hast recht, U19 war auch noch gegen Schweden, also Schweden, Finnland, Tschechien, ja, Schweiz. Ja,
also gerade Gegner. Die Top-Nation in Europa, abgesehen von Russland.
Ja, genau. Was ist denn da in Thailand eigentlich los, um mal jetzt Deutschland zu verlassen und auch Europa zu verlassen?
Ja, ein bisschen komisch. Und ehrlich gesagt, ich habe das gesehen bei Hockey Worldwide, ne, wo wir ja gern mal so Kuriosa finden. Und dann gab es einen Verweis auf die Bangkok Post, also die große Zeitung aus Thailand. Dann habe ich mir den Artikel mal durchgelesen, der ist netterweise auf Englisch. Ja, es ist ein bisschen strange. Also der thailändische Eishockeyverband hat selbst ein, der mietet quasi Hallen und kriegt dafür aber staatliche Zuschüsse. Und irgendwie ist nicht so viel Geld von dem, was vom Staat kam, dann auch ausgegeben worden. Also es gibt da jetzt den großen Korruptionsskandal, zumindest die Antikorruptionsbehörde in Thailand ermittelt jetzt gegen den Eishockeyverband. Das ist natürlich ein klarer Flop, also so gesehen top, dass sie es machen, aber die ganze Situation ist natürlich ein Flop. Also der Verband soll eben deutlich mehr Geld bekommen haben, als er dann weitergegeben hat, und gleichzeitig gibt es mehrere Spieler, die sich darüber beschweren, dass sie nicht bezahlt wurden. Also da gab es so Leute, die hatten dann einen Vertrag über, man spricht aus Baht, ne, die Währung, ne? Die hatten irgendwie einen Vertrag über 28.000 und haben am Ende 5.000 bekommen. Und dann haben sie sich beschwert und gesagt, ey Leute, was ist denn mit meinem Geld? Und dann hieß es, ja, bei den 28.000 waren ja auch die Reisekosten mit drin. Also ja, alles ein bisschen strange. Es sieht also wirklich sehr, sehr danach aus, ohne dass wir irgendwas wüssten, abgesehen von diesem Artikel, der in der Bangkok Post ist. Sieht es wirklich da aus, als wären da irgendwelche staatlichen Gelder geflossen und die seien eben nicht dafür verwendet worden, für sie eigentlich verwendet werden sollten. Und da haben sich wahrscheinlich irgendwelche Leute die Taschen voll gemacht. Also ein klassischer Korruptionsskandal im thailändischen Eishockey.
Dann gehen wir trotzdem nochmal zurück nach Europa und haben da noch einen Top und einen Flop, denn ihr wisst ja, die europäischen Top-Ligen, also Schweden, Finnland, die spielen ja weiter, weil da keine Spieler davon eben auch bei Olympia sind, weil diese beiden Teams ja dann komplett aus NHL-Spielern bestehen. Also in Schweden ist Skellefteå die Mannschaft der Stunde. 4 Siege in Folge. Und wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, okay, Frölunda zieht da weg, aber Frölunda hat eine kleine Schwächephase und hat vor 2 Wochen noch 8 Punkte Vorsprung gehabt vor Skellefteå. Jetzt sind sie punktgleich, die beiden Mannschaften. Also Frölunda hat diesen Vorsprung jetzt mittlerweile verspielt. Oder Skellefteå aufgeholt.
Und dann gehen wir kurz nach Finnland, da gibt's einen Flop, nämlich TPS Turku mit Toni Söderholm. Ziemlich in der Krise, 5 Niederlagen in Folge, am Wochenende nur 2 Tore gemacht und ist jetzt auf den Playoff-Plätzen rausgerutscht. Und das war ja eigentlich eine Mannschaft, die zwischendurch ganz gut dastand. Boah, jetzt sieht's da nicht mehr gut aus. Und ihr wisst ja, Turku, einer der großen Vereine in Finnland, und wenn der nicht mal die Playoffs erreicht, wäre das natürlich nicht ganz so doll, ne?
Jetzt haben wir nur noch eine Frage zu klären, Bernd. Ich habe nämlich jetzt parallel nochmal geschaut, weil du gesagt hast, Disketti. Ich habe jetzt rausgefunden, der Puck heißt Disco. Und das wäre natürlich auch geil, weil wirf den Puck ein, heißt auf Italienisch Lancia il Disco. Und das ist natürlich also doppeldeutig.
Ich war damals, wie gesagt, bei so einem kleinen italienischen Verein und war in dem Fanshop und da stand auf dem Schild Disketti. Deshalb, und das so, ist ja auch irgendwie so Scheibe, ne, würde ich mir mal ungefähr übersetzen. Ja, vielleicht deswegen. Keine Ahnung. Also ich habe gestern Abend zu dem Fanshop-Typen Disketti gesagt, der wusste sofort, was ich meine. Als ich Hockey-Pack sagte, hat der mich anguckt wie ein Auto.
Okay, also pass auf.
Nicht wie ein Ferrari, sag
ich. Du nimmst dir einfach einen Puck mit und dann sprichst du die italienischen Kolleginnen und Kollegen an und sagst, come si chiama. Wie heißt das Ding? Disco oder Disketti? Aber Lancia il Disco wäre natürlich super für Drop the Puck. Lancia il Disco. Also, das ist alles, was in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Lancia il Disco, geht's raus!
Schaut Eishockey jetzt schon, ist doch nicht Freitag, Kollege. Ja, aber heute ist aber Eishockey, ist ja gut. Macht einfach Disco. Dann ist alles gut.
Disco auf dem Eis. Eisdisco. Lancia il Disco. Eisdisco,
da sind wir doch. Die Eisdisco. Ja.
Und noch einmal der Hinweis für alle Unterstützen könnt ihr unser Olympia-Projekt über Startnext. startnext.com/olympia-2026. Da supportet ihr unsere Arbeit und sorgt dafür, dass diese Podcasts im freien Feed für alle empfangen werden können und erscheinen. Und ihr bekommt aber auch exklusiv Content zugeschickt. Extra Texte nach allen Deutschlandspielen und extra Podcasts.